90 Milliarden, der Hirn-Podcast mit Marco Schreil. Produziert vom Forschungszentrum DZNE.
Und ich begrüße euch recht herzlich dazu, egal wo und wie ihr diesen Podcast hört. Schön, dass ihr hört und dass ihr was erfahren wollt über euer Gehirn und wie es funktioniert. Ich kann mich nur immer wieder bedanken für das wirklich schöne Feedback, das bei mir ankommt, das bei uns ankommt. Letzte Woche erst hat mir eine Frau geschrieben, wie dankbar sie ist, dass es diesen Podcast gibt, weil wir hier eben all die Themen besprechen, sagt sie, die sie im Alltag, im Umgang mit ihren Eltern gerade hat. Also die Eltern, die dement werden und die auch ihr Leben, das Leben der Frau, ins Wanken bringen. Und irgendwie ist es schön zu wissen, dass dieser Podcast dann so eine kleine Hilfe sein kann. In jeder Folge, das wisst ihr, jede Folge der 90 Milliarden, wir beschäftigen uns da mit einem Thema rund um das Gehirn. Und klar soll es hauptsächlich immer wieder darum gehen, wie wir unser Gehirn gesund halten. Heute geht es um die Musik, also um die Musik aus dem Radio. Interessiert mich besonders als Radiomoderator. Die Musik, die wir erleben oder auch machen und welchen Einfluss diese Musik hat auf unser Gehirn. Noten und Neuronen, Musik für die Gehirngesundheit, schreiben wir drüber über diese Folge der 90 Milliarden und genauso heißt auch eine Veranstaltungsreihe des DZNE in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main. Und dort forscht die Neuropsychologin Professor Dr. Daniela Sammler. Hallo Daniela.
Hallo Marco.
Wir müssen erstmal ran an dieses kleine verbale Monstrum. Empirische Ästhetik. Was genau ist das eigentlich?
Wir interessieren uns dafür, wie Menschen Kunst erschaffen, wie sie aufführen, wie sie sie bewerten, wie sie sie empfinden. Ganz besonders die Musik steht im Vordergrund, aber auch so Dinge wie Tanz, Theater, die ganzen darstellenden Künste. Und ja, eigentlich wollen wir die Formel finden, Gesetzmäßigkeiten finden, warum Menschen Dinge schön finden.
Aber da, die Antwort ist ja da. Menschen finden manche Sachen schön und manche nicht. Und bei anderen ist es andersrum, weil alles, was schön ist, subjektiv ist.
Es ist sehr subjektiv. Das interessiert uns. Aber es gibt auch einige Dinge, ja, die objektive Gesetzmäßigkeiten sind. Das ist auch gar nicht neu. Das hat damals schon der Gustav Theodor Fechner, wenn wir jetzt einen Wissenschaftler aus 1876 hat er sein großes Buch veröffentlicht zur empirischen Ästhetik.
Und der hat schon herausgefunden, dass das, was du womöglich schön findest und ich nicht, irgendwie eine wissenschaftliche Grundlage hat und dass das nicht nur subjektiv ist, sondern dass da objektive Wissenschaft dahinter steckt.
Er wollte das messen. Er wollte das messen, was Leute schön finden, warum sie das schön finden.
Kannst du erklären, was da wissenschaftlich dahinter steckt? Also wir stellen uns gemeinsam vor ein Bild in einer Galerie. Und ich sage, oh, das ist schön. Und du sagst, nee. Wo ist der wissenschaftliche Unterschied zwischen unseren Gehirnen?
Also der Gustav Theodor Fechner, der hat viel, viel basaler angefangen. Der hat ja zum Beispiel gesagt, naja, wir müssen gewisse Unterschiede in der Farbgebung erkennen können erstmal, damit wir überhaupt das Bild erkennen können und dann sagen können, dass das schön ist. Ja, was ist der Unterschied zwischen den beiden Rottönen? Wie genau nimmt man das wahr? Sind da manche Gehirne vielleicht besser drin, so Farbtöne wahrzunehmen als andere?
Es gibt so oder deine Augen sind anders eingestellt als meine. Kann das sein?
Auch Erfahrungen spielen da eine Rolle. Ne? Also zum Beispiel wissen wir alle von den Eskimos, die verschiedene Weißtöne wahrnehmen können, die für uns nicht existieren. Das ist alles eine Farbe, ja? Oder verschiedene Blautöne. Es gibt in Italienisch zum Beispiel eine Farbe, Blaufarbe mehr, Azzurro.
Ja? Eine schöne Farbe. Ich weiß, ja, was die mit Azzurro meinen.
Ja. Genau, aber dieses Farbwort gibt es im Deutschen nicht. Und wie diese Erfahrungen, die man hat, mit der Wahrnehmung zusammenhängen, wie auch Wahrnehmung geschärft werden, ne? Wie zum Beispiel feine Unterschiede in der Tonhöhe wahrgenommen werden können. Das hat der Fechner erstmal begründet. Der hat sich erstmal Gedanken darüber gemacht. Wie kann man das überhaupt messen? Wie macht man das objektiv? Also hat er Apparate entwickelt, ganz abenteuerlich, und hat die empirische Ästhetik damit begründet.
Aber mir fällt gerade ein, Azurblau benutzen wir aber weil die Italiener es erfunden haben.
Wir reden ja miteinander, auch mit den Italienern, richtig, und okay, lernen dann von denen.
Jetzt hast du die Musik gerade schon angesprochen. Das ist ja dein Steckenpferd.
Richtig.
Wie lässt sich da denn, ich sag jetzt mal, subjektiv Geschmack mit objektiv Wissenschaft zusammenbringen?
Wir haben eine ganz, ganz breite Palette an Fragen, die man da aufschlüsseln kann. Also der Geschmack steht ganz am Schluss, der Musikgeschmack und das subjektive Empfinden. Aber davor muss ja so viel passieren einfach im Gehirn, in der Wahrnehmung. Wie gesagt, wir müssen die Tonhöhen wahrnehmen, wir müssen die Töne miteinander verknüpfen. Wir müssen die mit gewissen Erfahrungen auch assoziieren, die wir haben, über die Kindheit hinweg auch gelernt haben. Wie hat Musik zu klingen in unserem Kulturkreis? Wir müssen erkennen können, dass das eine Geige ist und eine Oboe. Das sind unterschiedliche Klangmuster, die das Gehirn entschlüsseln muss, um dann aber auch wieder zusammenzusetzen. Ja, um diesen ganzen Orchesterklang zum Beispiel wahrzunehmen. Diese Prozesse kann man relativ gut neuronal entschlüsseln. Und dann kommt das Ganze dazu. Die Situation. Ist es der Konzertsaal, das Kammermusik oder der große Konzertsaal, die Philharmonie?
Oder ist es der kleine Marco, der mit 8 Jahren in seinem Kinderzimmer Geige übt? Das konnte man nicht schön finden.
Die Eltern wären es vielleicht doch. Oder naja, das ist eine gute Frage.
Ich glaube, die fanden es am Ende auch nicht schön.
Aber es ist doch auch so, wenn man den Musiker vielleicht kennt, eine persönliche Beziehung zu dem Musiker hat, ist man vielleicht weniger kritisch oder mehr kritisch, ja, oder mag das mehr oder weniger. Also die persönliche Beziehung spielt eine Rolle. Charaktereigenschaften spielen eine Rolle, ne? Ob man eher introvertiert ist oder extrovertiert ist. Vielleicht spielt auch die Beleuchtung eine Rolle im Konzertsaal oder wie viel man über das Musikstück vorher weiß, dass man es interpretieren kann. Diese ganzen Komponenten versuchen wir zusammenzusetzen in der empirischen Ästhetik. Und wird immer eins manipuliert und festgehalten und geschaut, wie mögen die Leute die Musik, die Aufführung. Spielt es eine Rolle, ob wir ein klassisches Stück und dann ein zeitgenössisches Stück spielen oder umgekehrt? Mhm. Was wirkt wie?
Dann ist ja am Ende die empirische Ästhetik eigentlich nichts anderes, als wir im Radio zum Beispiel auch machen, herauszufinden, mit welchem Song gehen die Menschen gern aus der Dusche zur Kaffeemaschine morgens? Also was ist so ein Morgensong? Welcher macht frisch, gute Laune? Mhm. Welcher ist positiv belegt? Und welcher Song sorgt dafür, dass man vielleicht gerade die Spülmaschine ausräumt, um dann irgendwann das Licht auszuschalten, unter die Dusche zu gehen, in den Schlafanzug zu steigen und ins Bett zu gehen? Also eigentlich ist ja empirische Ästhetik fast Marketing, oder?
Man kann es so auslegen, in diese Richtung gehen. Ja, das geht. Also es ist was zutiefst Menschliches. Ja? Musik strukturiert unseren Tag, strukturiert unsere sozialen Abläufe, die wir haben, von Geburt an. Alle Eltern singen für ihre Kinder, weltweit. Das ist einfach ein sozialer...
Bei mir gab es die Ausnahme, lass mich besser was erzählen.
Nein.
Doch, lass mich besser was vorlesen oder was erzählen, statt zu singen. Aber ja, es ist so, man knüpft ja auch Geschichten an die Musik. Also natürlich, meine Großmutter hat mit mir gesungen und ich kann, glaube ich, heute noch jede Zeile und habe ein Bild dazu. Gehört das auch zur empirischen Ästhetik dazu?
Das ist ein Teil der empirischen Ästhetik, ja. Das Empfinden, das Wahrnehmen, das Mögen. Und ja, auch die Assoziationen, die dazu gehören.
Jetzt habe ich schon über mich erzählt. Ja, ich habe versucht, Geige zu lernen und meine Eltern haben mich irgendwann erlöst, ja, weil es wirklich ganz schlimm klang. Was für eine Verbindung hast du denn zur Musik?
Ich habe in sehr, sehr vielen Chören gesungen. In verschiedenen Städten, in verschiedenen Levels, verschiedene Genres. Ich habe es vom Alt zum Mezzosopran geschafft. Ich habe auch mal angefangen, Klavier zu spielen, aber das will auch keiner hören. Also das haben wir dann gelassen. Ich überlasse das tatsächlich eher den Profis und untersuche lieber, was da bei denen im Gehirn passiert.
Dann bist du ja bei diesem Projekt genau richtig. Noten und Neuronen befasst sich jetzt also mit der Wirkung der Musik aufs Gehirn. Sag doch mal bitte, du hast schon beschrieben, so empirische Ästhetik, dieses Projekt. Wie sieht denn so ein Tag für dich aus? Also ich kann mir das ganz schwer vorstellen, wenn du an deinen Schreibtisch gehst. Was machst du?
Also im Prinzip ist mein Tag für mich wie Freizeit. Ja, ich kann mich mit den Dingen beschäftigen, die ich einfach mag. Ja, Musik ist so ein schönes Thema und auch so ein breites Thema, was da alles untersucht wird, was da alles geforscht wird. Ich lese sehr viel in verschiedenen Fachzeitschriften. Wir diskutieren sehr viel. Ich habe eine Arbeitsgruppe mit 5, 6 Personen, die alle dieses Interesse haben. Und wir versuchen, Projekte aufzusetzen. Wir versuchen, aus dem Gehirn herauszukitzeln, diese empirische Ästhetik. Aber da muss man sehr viel Hirnschmalz reinstecken, um dem Gehirn da entsprechend auf die Schliche zu kommen, weil Musik sehr, sehr viel ist. Wir hatten es ja besprochen, ne? Der Kontext spielt eine Rolle, die Erfahrungen, die Persönlichkeitseigenschaften, die Art der Musik, die man spielt. Und wir müssen uns sehr, sehr genau überlegen, welchen Aspekt davon wir jetzt genau untersuchen wollen.
Was gibt es da für Aspekte?
Zum Beispiel einfach nur Tonhöhe. Man kann sich nicht vorstellen, wie schwierig und komplex es für das Gehirn schon ist, eine einfache Tonhöhe wahrzunehmen. Das ist schon eine Meisterleistung.
Da hast du was Privates ja direkt mit an den Schreibtisch gebracht. Wenn du sagst, vom Alt zum Mezzosopran, da muss man ja so einen Unterschied hinbekommen und sich überlegen, kriege ich bestimmte Töne, komme ich da hoch oder schaffe ich das nicht und bleibe lieber in meiner Komfortzone?
Ja, genau. Und also die ganze motorische Planung spielt natürlich eine Rolle. Das, was wir zwar jetzt machen, gerade dieses Sprechen, das ist auch eine motorische Meisterleistung, eine Koordination von insgesamt über 100 Muskeln. Beim Singen sind die natürlich auch aktiv, ja, und sehr, sehr kontrolliert noch. Viel kontrollierter noch als bei der Sprache. Aber mich interessieren, Musikproduktion ist sehr, sehr schwierig zu untersuchen mit unseren Methoden. Also wir konzentrieren uns meistens auf das Hören. Da geht es zum Beispiel um die Grammatik der Musik. Harmonien, wie passen die zusammen, die Harmonien? Welche Töne werden erwartet in einem Musikstück? Wie werden diese Erwartungen aufgebaut? Wie werden sie verletzt? Finden wir das toll? Finden wir das schön? Meistens schon. Das ist genau eine der Stellschräubchen, die man hat, um Musik emotional zu machen, mit diesen Erwartungen zu spielen. Wir interessieren uns auch für Emotionen, wie Musik Emotionen auslöst. Da müssen wir natürlich ganz genau überlegen, was für Musik wir spielen und meistens, was für eine Kontrollbedingung wir haben.
Das interessiert mich sehr, weil es gibt ja Musik, also wenn ich die im Radio spiele, dann gibt es Musik, wo ich innerhalb von 2 Sekunden eine Ganzkörpergänsehaut habe. Mhm. Und es gibt natürlich genügend Musik, wo mir das nicht passiert, wo ich auf den Knopf drücke und weiß, jetzt kann ich mich noch mit 1000 anderen Sachen beschäftigen, weil die Musik zwar schön ist, aber mich emotional nicht berührt. Wie schafft es denn Musik, diese Emotionalität zu wecken?
Das ist ein Riesenrätsel. Da beschäftigen sich viele, viele Menschen damit. Es gibt verschiedene Ideen, was in der Musik oder wie Musik wirken kann. Also zum einen sind es tatsächlich diese Erwartungen. Ich werde jetzt einige aufzählen von verschiedenen Mechanismen, die da eine Rolle spielen können. Nehmen wir zum Beispiel ein Musikstück, was sehr, sehr vorhersehbar ist. Das ist langweilig, oder? Manchmal. Und ein Musikstück, was sehr, sehr komplex ist, also zum Beispiel zeitgenössische Musik ist für viele Leute sehr, sehr komplex. Da versteht man einfach nicht, was soll das? Was wollte jetzt der Komponist? Und wenn man aber so einen mittleren Komplexitätsgrad hat, so wo die Leute so halbwegs wissen, wo es hingeht, und dann wird diese Erwartung so ein kleines bisschen überrascht, ja, verletzt, dann werden bestimmte emotionale Prozesse ausgelöst.
Gerade gibt es einen Song, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, ist so ein Disco-Kracher aus den 80ern gewesen, ne? Und diesen Song hat jetzt ein britischer Künstler, Callum Scott, nochmal neu arrangiert. Also der hat so ein Duett draus gemacht, wo sie zu hören ist und er singt dazu. Ich krieg da sofort, also wenn ich nur drüber rede, hier ist der beste Beweis, kriege ich Gänsehaut und frag mich, warum? Ja, diese Single von Whitney Houston war die erste Schallplatte, die ich mir gekauft habe. Aber warum schafft der das mit diesem neuen Arrangement, mich so emotional einzufangen?
Also da spielen wahrscheinlich mehrere Dinge eine Rolle, ne? Einerseits die Erinnerung an früher, wenn es die erste Schallplatte war, sind da sehr persönliche Erinnerungen daran geknüpft. Das also ist eine Sache, die Vertrautheit mit dem Stück selbst, das wissen wir alle, ne? Das gibt diesen, man nennt es Mirror Exposure Effekt. Einfach nur, wenn man ein Stück oft genug hört, wird man anfangen, das irgendwie zu mögen.
Und mit
und dann
zu singen.
Hört man es zu sehr.
Dann singt man mit.
Genau.
Falsch.
Irgendwann ist, ja. Das spielt keine Rolle, ja. Das sind diese Effekte. Und dann natürlich das Neue dazu. Diese leichte Erwartungsverletzung, die Surprise.
Ja.
Das ist das. Und da gibt es so einen Sweet Spot, ne? Und ich denke, das kommt alles zusammen in dieser Erfahrung.
Okay, das kann ich nachvollziehen. Wie ist es mit sowas wie John Legend, All of Me? So ein Klavier fängt an, irgendwann fängt dieser Mann ganz allein an, dazu zu singen und irgendwann denkst du dir, ja, und jetzt haben doch bestimmt während dieser letzten anderthalb Minuten 17.800 Menschen, die zugehört haben, ihrer Partnerin oder Partner einen Heiratsantrag gemacht. Das ist ja so eine Einladung von, jetzt wäre der richtige Moment.
Das klingt mir wie so eine Ansteckung. Musik kann auch sehr ansteckend sein im emotionalen Feeling, was man gerade hat. Also man fühlt das fast körperlich. Ja? Also dieses Schmachten, diese Nähe, ja, diese soziale Nähe, die auch die Musik schafft. Das ist dann eher ein Mechanismus der Ansteckung, würde ich.
Schmachten ist ein schönes Wort. Ich meine, so ein Schmachtfetzen wird ja oft so dahingesagt und man denkt, das ist so ein Wort, was abwertend ist, aber nee, offensichtlich dann wirklich ein großes Lob, wenn man sagt, das ist ein richtiger Schmachtfetzen, weil man mit Leib und Seele dabei ist.
Mit Körper und Seele, genau, mit Körper und Geist, ja.
So, und jetzt aber das andere. Wann oder welcher Teil meines Körpers, meines Gehirns entscheidet, ich mag diesen Song, ich mag diese Musik nicht. Das gefällt mir nicht. Gibt es den Umkehrschluss, den ihr als empirische Ästhetiker herausfindet?
Eine Kollegin von mir untersucht tatsächlich Musik, die wir nicht mögen. Und nicht neuronal.
Die Arme. Die,
es ist ein total spannendes Thema, weil sie hat berichtet, dass Leute sehr viel besser erklären können, warum sie Musik nicht mögen. Warum sie jetzt gerade den Interpreten oder diese Interpretation nicht mögen, im Vergleich dazu zu sagen, was sie denn mögen.
Und was sagen die Leute da?
Ach, ganz verschieden. Meistens ist es zu langsam. Das ist eine Quintessenz gewesen, die sie gesagt hat, Leute mögen was nicht, weil es zu langsam ist. Das ist natürlich auch wieder sehr, sehr vielschichtig. Ja? Aber da sehen wir auch, wenn Leute darüber sprechen sollen, was für Musik sie mögen, es ist auch was sehr Privates. Kann man sich gut vorstellen. Man gibt sehr viel über sich auch preis, wenn man jetzt man sagt, ich bin Schlagerfan, ja, dann
Man wird so kategorisiert.
Man wird kategorisiert,
ja, das
genau.
Stimmt. Jetzt, während du das sagst, fällt mir das ein. Wenn ich dir jetzt von John Legend und von Whitney Houston und von Callum Scott erzähle, wirst du ja jetzt ein Bild von meinem Musikgeschmack bekommen und wirst wahrscheinlich wissen, okay, auf Hard Metal Rock steht da jetzt wahrscheinlich weniger, wenn du wüsstest. Oder? Ist ja, es schon? Also man kategorisiert.
Man kategorisiert. Musik ist ja auch dazu da, um sich irgendwo zuzuordnen, zu Gruppen zuzuordnen. Und dann ist es leichter zu sagen, zu der Gruppe gehöre ich nicht. Ja, als preiszugeben, zu welcher Gruppe man gehört, weil man nicht weiß, wie man eingeschätzt wird. Das spielt beim Musikgeschmack eine große Rolle auch mit, was transportiert wird, was erzählt wird.
Jetzt haben wir diese Ästhetik mal geklärt und ich habe einiges verstanden. Du bist Neuropsychologin und kannst wahrscheinlich ja aber ganz genau erklären, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir Musik hören oder Musik erstellen, also wenn wir singen, summen, trällern, ein Instrument spielen. Was passiert im Gehirn?
Ich hatte, glaube ich, irgendwann mal gesagt, dass Musik der Superstimulus ist. Musik aktiviert so ziemlich jede Faser im Gehirn, jedes Neuron im Gehirn. Weil einfach so viel zusammenkommt an verschiedenen Dingen. Und natürlich haben wir die Hörzentren, die aktiv sind. Macht Sinn. Wir haben die motorischen Zentren, die aktiv sind. Wir haben Gedächtnisregionen, die aktiv sind. Emotionale Regionen. Die Grammatikregionen. Das sind auch da, wo die Sprachzentren sind. Da hat Musik und Sprache haben da eine Gemeinsamkeit. Wir brauchen Aufmerksamkeit, um Musik wahrzunehmen. Gedächtnis hatte ich schon gesagt, wenn man den ersten Ton vergessen hat und bevor der zweite kommt, kann man keine Musik wahrnehmen. Ne? Also man muss Dinge integrieren. Also es ist so ziemlich alles aktiv, was man sich vorstellen kann.
Warum fühle ich mich eigentlich immer wohl, wenn ich durch die Wohnung laufe und bestimmt richtig falsch irgendeinen Song mitsinge, bestimmt auch so laut, dass die Nachbarn hören können und sagen können, mein Gott, jetzt singt er wieder mit. Warum fühle ich mich aber gut dabei?
Vielleicht als erstes, weil es gar nicht drauf ankommt, ob man richtig oder falsch singt. Das ist so eine Ansicht, die wir hier in unserer Kultur haben, dass
das
man richtig oder falsch.
Ne?
Das ist, wenn man sich das anschaut, in anderen Kulturen kommt es gar nicht drauf an, ob das so genau ist, ja, sondern es kommt mehr auf das Gemeinsame an. Das ist auch eine Idee, die man hat, warum wir überhaupt Musik haben. Hat das evolutionär irgendeinen Vorteil, dass wir singen? Darwin hat sich das schon gefragt. Keine Ahnung. Also warum eigentlich, ja, dass man.
Das ist schön, dass Darwin darauf eigentlich keine Antwort hatte.
Ja,
hatte
sagt, keiner mehr. Ja.
Kann ich nicht erklären, ist ja. Halt so.
Aber dieses Gemeinsame, auch nicht allein zu sein, die Musik ist ja auch ein Begleiter. Ja? Und man aus den Gründen, es kommt nicht aufs richtig Singen an. Aber da sind wir immer noch nicht beim Gehirn, ne? Das ist.
Und was passiert denn da im Gehirn? Also du sagst irgendwie, alle Neuronen werden aktiviert. Mhm. Ist dann da Big Party, Neuronenparty?
Feuerwerk, ja. Feuerwerk, sozusagen. Das versuchen wir genau rauszufinden. Ne? So, wir versuchen praktisch ein Puzzleteil nach dem anderen einzusetzen und zu gucken, wo geht das los? Ist eine Schallwelle, Luft, die wackelt. Die wird zur Emotion. Was sind dann da alles für Schritte nötig? Durch das Ohr, ne, werden die Gehörknöchelchen in Schwingung versetzt. Dann schwingt im Innenohr die Basilarmembran, schwingt dann. Dann wird irgendwie diese Schallwelle in elektrochemische Signale übergeleitet. Es wird 100.000 Mal umgeschalten im Gehirn in verschiedene Regionen. Wie passiert das genau? Und da müssen wir ganz klein anfangen. Und die Emotion steht dann ganz zum Schluss. Das Dopamin.
Dopamin, das ist das Glückshormon, oder? Beschreibe ich das richtig? Das ist auch das, was irgendwie aktiviert wird, wenn ich mir eine halbe Tafel Schokolade reinziehe.
Richtig, richtig.
Aber wo ist jetzt die Verbindung zwischen der halben Tafel Schokolade und diesem Song, den ich gerade mag und mitsinge, während ich die Spülmaschine ausräume?
Total gute Frage. Wir hatten erst letzte Woche einen großen Workshop zu genau dieser Frage. Und es gibt, das Dopamin wird im Belohnungssystem des Gehirns ausgeschüttet. Dieses Belohnungssystem wird normal angesprochen bei sogenannten primären Belohnungen, die überlebenswichtig sind. Ne? Schokolade vielleicht nicht, aber Nahrung generell, Fortpflanzung ist lebenswichtig, Wasser, Wärme, solche Sachen. Da kann man sich's vorstellen. Es geht irgendwie über biochemische Prozesse, wird dieses Belohnungssystem aktiv und Dopamin ausgeschüttet. Dann weiß man auch sehr gut, bei so sekundären Belohnungsreizen wie Geld, der Lotteriegewinn, Feuerwerk, ja, Dopamin, ne? Wir freuen uns. Da sagt man, naja, damit kann ich mir viel Nahrung kaufen und mir ein Haus bauen. Also so sekundäre Belohnung. Und die Musik? Die ist so eine intrinsische Belohnung. Wir hören die Musik der Musik willen. Genauso wie wir auch neugierig sind auf andere Dinge und einfach auch gerne Rätsel lösen zum Beispiel und uns freuen, wenn wir es richtig gelöst haben. Diese intrinsischen Motivationen, da hat man lange nicht verstanden, ob da überhaupt das Belohnungssystem angeht, ob da überhaupt Dopamin ausgeschüttet wird. Das weiß man im Prinzip nach gar nicht lange, dass das tatsächlich der Fall ist, weil das nicht ganz einfach ist, zu untersuchen. Man kann nicht die Maus mit Musik beschallen. Der Maus kann man Schokolade geben, ja, und kann das dann mit Elektroden schön testen. Bei Menschen ist das relativ schwierig, aber es geht. Es gibt Wissenschaftler, die das geschafft haben. Zum Beispiel erst kürzlich mit einer pharmakologischen Studie. Also Versuchsperson kam ins Labor und kriegte eine Pille. Und diese Pille hatte entweder den Effekt, dass mehr Dopamin ausgestoßen wurde im Gehirn oder weniger Dopamin ausgeschüttet. Wusste man nicht, welche man gekriegt hat. Keine Ahnung. Man konnte wirklich nach.
Also übersetzt, fühlt sich die Person besser oder fällt sie eher in eine emotional zurückhaltende Depressive?
Depressiv nicht, aber gedämpft.
Okay.
Ne?
Mhm.
Und es war tatsächlich so, dass die Person, wenn sie diese Pille, die mit dem Dopamin gekriegt hatte, tatsächlich stärkere Emotionen gefühlt hat beim Musikhören als die Person, die die andere Pille geschluckt hatte, wo das ein bisschen runtergeregelt wird.
Das ist ja super, du gehst in ein schreckliches Konzert und nimmst eine Dopaminpille und schon findest du es toll. Nee. Okay, und was war jetzt aber der eigentliche wissenschaftliche Hintergrund?
Dass wir erstmal zeigen konnten, dass Musik ähnlich wirkt wie Schokolade. Ja, dass also Musik diese grundlegenden Mechanismen im Gehirn wirklich anstoßen kann.
Mhm.
Und jetzt natürlich die nächste Frage, wie?
Ja.
Ja.
Dann kannst du es erklären.
Es gibt die Beobachtung, dass tatsächlich, wenn wir überrascht werden in der Musik, was Unerwartetes passiert, dass dann diese Dopaminausschüttung passiert. Natürlich ist für jeden ein bisschen anders, was jetzt überraschend ist. Deswegen macht es das ja so kompliziert. Es müssen auch ganz viele Zentren mit dem Belohnungssystem zusammenarbeiten. Das Belohnungssystem ist relativ alt, evolutionär gesehen. Ne? Die Maus hat das, andere Säugetiere haben dieses Belohnungssystem auch. Die Musik, da kann unsere Großhirnrinde, die ist dafür notwendig, erstmal zu entschlüsseln, wo passiert die Überraschung in der Musik? Und die müssen jetzt miteinander kommunizieren, diese Großhirnrinde, der auditorische Kortex und das Belohnungssystem. Und wenn das funktioniert, wenn das funkt, dann kommt es zu dieser Ausschüttung von Dopamin.
Das bedeutet ja aber, je mehr ihr darüber wisst, welche Musik von einem Großteil der Menschen als etwas Positives eingeschätzt wird, und ihr die, ich sag mal, die schlechten Erbsen raussortieren könnt, also die Musik, die der Großteil der Menschen, die ihr untersucht, nicht schön findet, hätte man ja ein Sammelsurium an Musik, die heilend im Hirn wirken könnte. Oder bin ich jetzt auf einem völlig falschen Weg?
Also man kennt das ja, ne, aus den Charts. Viele Leute mögen genau diese Songs. Dann ist die Frage, what is a perfect song? Was macht den perfekten Song? Also natürlich merkt man, also die ganz bestimmte harmonische Muster sind da immer wieder vorhanden.
Ist da ein therapeutischer Effekt drin?
Möglicherweise. Das ist immer so.
Also ja, es weil die Wissenschaftlerin hält sich immer zurück.
Ja. Weil es eben ganz, ganz, wir sind sehr, sehr unterschiedlich auch, ne?
Ja.
Was bei einem funktioniert, funktioniert beim anderen nicht, ne? Also kommt ganz darauf an, ob man Musiker ist oder nicht, ne? Was man für Anspruch hat an die Musik oder nicht, was man für Erfahrungen hat, in welchem Kontext wirkt vielleicht das Stück doch und das andere und in einem anderen Kontext wirkt das Stück nicht. Mhm. Also zur Therapie ist von unserer Seite her noch ein weiter Schritt, was natürlich aber nicht heißt, dass man es nicht machen sollte. Ja? Also ich denke, das hat sehr viel Sinn, Musik einzubinden, und die Musiktherapeuten und Therapeutinnen, die wissen natürlich, was funktioniert, die wissen nur nicht, warum es funktioniert. Das ist das, was wir rausfinden wollen, warum es funktioniert, und müssen dann natürlich schauen, von beiden Richtungen praktisch. Hm.
Man sagt ja sogar, dass bestimmte Musik intelligent macht.
Mhm.
Ich glaube, irgendwie rund um Mozart gibt es da so eine Geschichte.
Das war der Mozart-Effekt, genau. 1990 hat Francis Rauscher an der UC Irvine in Kalifornien diese Studie gemacht mit den Jugendlichen, College-Studenten waren das, glaube ich. Und die sollten visuell-räumliche Intelligenzaufgaben lösen. Also man kriegt da so Muster und muss die Regel erkennen und dann weiterführen, was ist das Muster, was jetzt fehlt. Ja? Und diese Studenten waren besser in dieser Aufgabe, nachdem sie Mozart gehört hatten, im Vergleich zu, wenn sie vorher Entspannungsmusik, relativ leise Entspannungsmusik gehört haben oder nichts gehört haben. Und das war damals so ganz groß, ne? Mozarts Musik ist so konstruiert, dass wir visuell räumlich denken können und das macht uns intelligenter. Das wurde dann natürlich aufgeblasen. Es ist nicht ganz falsch, aber eigentlich auch so nicht haltbar. Musik hat schon einen Effekt auf unser Gehirn, auch auf unsere Fähigkeiten, aber sie macht nicht intelligenter. Also wir wissen sehr gut von Musikern, die täglich üben, dass zum Beispiel die motorischen Bewegungen sehr viel genauer sein können, sehr viel schneller sein können, als bei Leuten, die das nicht üben. Ist vielleicht auch naheliegend, ne? Dass ein Pianist die Finger koordinierter bewegen kann, gesteuert vom Gehirn.
Ich wollte schon sagen, du sagst jetzt gesteuert vom Gehirn. Also das mit der Intelligenz, das kann ich nachvollziehen, dass das vielleicht so ein Earcatcher ist. So, da hört man mal hin und denkt sich, ah, wenn ich Mozart höre, dann werde ich ein bisschen schlauer. Aber das, was du jetzt als letztes erklärt hast, zahlt ja auf diese Karte ein, was ich hier im Podcast von deinen Kolleginnen und Kollegen immer wieder höre und lerne, dass ja die Plastizität in unserem Hirn angeregt werden soll und dass ich immer wieder höre, dass eine musikalische Betätigung in irgendeiner Art und Weise immer wieder neue Verbindungen der Neuronen erstellt.
Das stimmt auch. Da wage ich mich zu sagen, das gilt als gesichert, obwohl es da auch Fallstricke gibt, da können wir gleich drüber reden. Aber wir wissen zum Beispiel, dass Profimusiker mehr graue Substanz haben, also mehr Neuronen sozusagen, in den Hörzentren, in dem auditorischen Kortex, und dann auch eine feinere Auflösung haben, feinere Tonunterschiede wahrnehmen können, die man vielleicht als Geigenspieler auch braucht, um einfach zu wissen, wo muss ich denn jetzt den Finger hinsetzen, um wirklich den Ton zu treffen. Und auch die Verbindungsbahnen zum Beispiel vom Gehirn zur Hand sind dicker bei den Musikern.
Okay, und
als bei Nicht-Musikern.
Kann sich das auch wieder zurückbilden, diese Fähigkeiten, die man erlangt durch die Musik, durch das Machen von Musik, Erstellen von Musik?
Also jeder Musiker wird sagen, wenn er drei Wochen nicht geübt hat, merkt er schon, dass das nicht mehr so gut funktioniert. Also ich kenne sehr viele Musiker, die ihre Violine mitnehmen in den Urlaub, und dann muss auch auf alle Fälle da was passieren, ne? Weil so ganz feine im Kleinhirn Dinge auch ja, wieder verloren gehen. Aber ganz, ganz abbauen tut sich das nie. Ja. Meistens fangen ja die Musiker an, in der frühesten Kindheit zu arbeiten, wo das Gehirn wirklich sehr, sehr plastisch ist und legen damit den Grundstock für später auch. Deswegen früh übt sich, ne? Ein Meister.
Jetzt, das ist alles verständlich und ich würde trotzdem gerne noch wissen, was ich mir Gutes tue. Also wenn ich Musik mache, ein Instrument spiele, im Chor singe, ich glaube, das ist das, was du jetzt erklärt hast, da passiert etwas im Hirn, was sehr förderlich ist, auch für das Thema Gehirngesundheit, worum es uns ja immer wieder geht. Also gib dir den Moment, mit jemandem gemeinsam Musik zu machen, auch wenn du denkst, eigentlich kann ich es nicht gut, hab Freude dran und sing. Ja? Also so wie meine Oma mir das beigebracht hat, Junge, sing ruhig mit, wenn du den Text kannst, und dann machen wir gemeinsam schon was Schönes draus. Das ist ja die eine Seite. Inwieweit kann ich denn mein Hirn trainieren, motivieren, gesund halten, wenn ich Musik höre? Also wenn ich mir wirklich, gib mir auf meinem kleinen Radio, was ich habe, 6 verschiedene Sender ein mit 6 verschiedenen Musikrichtungen von Klassik über Chart-Hits bis hin zu Swing oder ja, Black Music oder sonst was. Ja, wie kann ich denn mein Gehirn mit verschiedener Musik trainieren?
Also ich glaube, es kommt auf das aktive Zuhören an, nicht nur Hintergrundmusik, sondern wirklich zuhören, was passiert in der Musik, sich dafür auch interessieren, die Neugier zu haben, was passiert da?
Also beim Soul die knarzende Stimme rauszuhören.
Zum Beispiel, ja. Das wäre eine Sache, die ich sagen würde, das ist definitiv ein Unterschied, den wir auch sehen zwischen Musikern, die hören auch genauer zu, ja, als wenn man nur nebenbei in der Straßenbahn die Musik hört, meinetwegen, ja. Wie genau die Mechanismen sind, das ist nicht bekannt. Es kann sein, dass das über die Emotionen geht. Einfach das Wellbeing ist schon ein großer Punkt. Wenn man sich gut fühlt, ist man aufnahmefähiger, lernt besser. Es gab zum Beispiel eine Studie von Kolleginnen von mir aus Helsinki, die Patienten nach dem Schlaganfall, die eine Sprachstörung entwickelt hatten, einfach in der Akutphase Musik vorgespielt haben oder ein Hörbuch. Ja. Und es wurde gezeigt, dass das Hören der Musik, die Leute, die Musik hatten, dass die einen besseren Outcome hatten in der Therapie, in der ja, Rückbildung dieser Sprachstörung nach dem Schlaganfall. Warum das so ist, was da neuronal passiert, da sind wir noch auf der Spur. Das ist ganz schön kompliziert rauszufinden. Aber dass es so ist, das ist schon, finde ich, schon ein großer Fortschritt.
Jetzt macht ihr das aber ganz einfach und anschaulich, euer Projekt Noten und Neuronen, Musik für die Gehirngesundheit. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Uniklinikum Bonn, der Uni Bonn, dem DZNE und eben dem Max-Planck-Institut, wo du tätig bist. Was genau macht ihr da jetzt?
Wir wollen die Musik und die Wissenschaft auf die großen Bühnen bringen. Das ist eine Konzertreihe, das wird 5, 6 Konzerte geben in Deutschland. Das erste ist am 10.7. in Köln, wo wir mit einem großen Orchester, einem Projektorchester aus Bonn, einem Laienchor, jeder ist musikalisch, ja, auch aus Bonn auftreten werden und unterstützt durch national und international bekannte Stars, die aus Benefiz da entsprechend mitmachen. Da wird einerseits große Musik gespielt und andererseits wird Wissenschaft erklärt. Auf eine ganz anschauliche Weise wird erklärt, wie Musik auf das Gehirn wirkt, wie es Emotionen auslöst, wie es kognitiv trainiert, wie es sozial bindet. Der Zuschauer wird das auch erfahren können. Wir werden gemeinsam singen, wir werden Emotionen empfinden, wir werden ein Experiment durchführen. Es soll jeder bitte sein Smartphone mitbringen, weil es wird einen Gedächtnistest geben. Wir wollen tatsächlich
das Smartphone. Wow, das ist
ausnahmsweise wird das erlaubt. Ja, also der Zuschauer, die Zuschauerinnen können teilnehmen an einer Studie, in der wir versuchen zu zeigen, dass musikalische Emotionen vielleicht gedächtnisfördernd wirken. Ob das rauskommt, das werden wir am Ende des Konzerts dann uns anschauen. Und wir werden auch die Gelegenheit haben, uns das Gehirn eines Profimusikers anzuschauen. Wie machen wir das?
Ja, ich wollte gerade sagen, wie stellt ihr das dar?
Wir haben einen kleinen mobilen MRT-Scanner, der mit auf der Bühne steht. vielleicht kennen das einige, MRT-Scanner ist eigentlich das eine riesige.
Diese Röhre, in die man reingefahren wird, wo man immer das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich mich sehr konzentrieren, weil hier drin ist es sehr eng und dann kriegt man Kopfhörer auf und es wird sehr laut.
Exakt. Und wir haben das.
Ach so, und man wartet 4 Monate, bis man einen Termin kriegt. Das gehört
bei uns nicht. Ja, das. Aber die Medizin der Zukunft hat Fortschritte gemacht und hat das in mobilem Format. Wir bringen also so einen MRT-Scanner mit,
ja,
und werden da einen Profimusiker scannen und können uns hinterher die Bilder anschauen, die Hirnbilder. Und in der Pause werden 1 oder 2 Zuschauer, mehr schaffen wir nicht, ja, die werden ausgelost, wer da mitmachen will, auch gescannt. Und dann können wir schauen, wie auch der Unterschied ist zwischen diesen beiden Gehirnen. Also das ist Wissenschaft zum Anfassen, zusammen mit großer Musik, mit großen Emotionen. Das ist unser, ja, drunter wollen wir gar nicht anfangen. Ja.
Und um das mal zu sagen, wir stellen das übrigens auch noch in die Shownotes, ne? Aber www.notenundneuronen.de, man kann Tickets kaufen, man kann dabei sein und es ist Wissenschaft auf der Bühne live zum Miterleben.
Richtig. Wissenschaft um die Musik.
Das macht ihr einmal oder mehrmals?
6-mal ist es geplant, genau. 1 jetzt im Juli und dann in der 2. Jahreshälfte in Bonn,
okay,
auch zum Beispiel.
Und was macht ihr mit den Informationen?
Die Informationen werden im besten Fall veröffentlicht. Nicht von der Einzelperson, sondern das wird alles gemittelt. Die 1700 Leute, die dann im Publikum sitzen, wird man nicht erkennen, wer da teilgenommen hat. Aber man wird am Ende eine wissenschaftliche Publikation, die dann weltweit gelesen wird. Und man kann ein bisschen beitragen vielleicht, um ja diese Grundlage, warum Musik und ob Musik und wie Musik unsere Gehirngesundheit hilft, da auch diese Frage mit zu beantworten.
Das ist ja ein entscheidender Punkt. Uns geht es ja auch immer wieder um neurodegenerative Erkrankungen und darum, möglichst viel zu erklären, was wie wirken kann. Beim Thema Demenz, was kannst du da sagen zur Musik? Also wie präventiv oder wie therapeutisch wirksam kann denn Musik sein im Demenzbereich?
Also ich glaube, definitiv etwas für die Gehirngesundheit zu tun, bevor man die Demenz entwickelt, ist immer gut, immer wichtig. Und wenn die Musik so ein super Stimulus ist, die Musik zu nutzen, die macht auch Spaß, ja, dann auf alle Fälle machen. Die Effekte müssen wir messen, deswegen ist das Publikum gefragt, da mitzumachen, dass wir da Erkenntnisse kriegen. In der Therapie, man kann die Demenz nicht aufhalten, ja, aber man kann sie ertragbarer machen sozusagen. Also sehr viele Angehörige im Umgang mit Demenzpersonen verlieren komplett den Kontakt zu der Person. Und die Musik ist ein Medium, über das man den Kontakt wiederherstellen kann, in einem geringen Maße. Also es gibt da einige Studien, die zeigen, dass über die Musik Emotionen in den PatientInnen aufgebaut werden, dass man einen Zugang kriegt. Es gibt dieses wunderschöne Projekt, muss ich jetzt Werbung machen für Frankfurt, ja, am Städelmuseum, das Artemis-Projekt, wo nicht Musik, sondern Kunst im Mittelpunkt steht und die Angehörigen mit den PatientInnen sich um ein Kunstwerk sammeln können und dieses Kunstwerk ganz basal besprechen können. Man kriegt so ein Medium, ne, wo man gemeinsam wieder den Kontakt kriegt, wo man ruhiger wird. Deswegen denke ich, hat Musik und Kunst da einen sehr großen Einfluss im Umgang mit Demenz. Wenn wir es präventiv noch einsetzen könnten und wüssten, warum das funktioniert und ob es funktioniert, wäre es natürlich noch besser.
Wieso ist das eigentlich so? Also wenn man Menschen mit Demenz begegnet, die können ja das, was sie vielleicht vor 10 Jahren mal gelernt haben, ein Lied von vor 10 Jahren aus dem Chor, in dem sie waren, nicht mehr singen. Aber das Kinderlied,
ja,
was sie mit der Oma oder mit der Mutter gesungen haben, das haben die fehlerfrei drauf. Ja. Wie kommt das?
Das ist ein Phänomen, ne? Einerseits kann man vielleicht sagen, dass Musik, die im Kindesalter oder im Jugendalter gehört und produziert wird, einen höheren Stellenwert hat. Also wir verbringen als Jugendliche sehr, sehr viel mehr Zeit mit Musik, auch unsere Identität zu finden und auch als Kind, ne, sehr viel mehr Zeit mit Musik als vielleicht als Erwachsener, wo wir im Arbeitsalltag eingespannt sind. Und das ist ein Punkt. Es ist sehr emotional besetzt, mit sehr vielen Erinnerungen verknüpft, vielleicht tiefere Erinnerungen als im späteren Erwachsenenalter. Und was auch interessant ist, warum das so ist, man denkt sich, dass das Gedächtnis für Musik ein bisschen anders funktioniert als Gedächtnis für andere Dinge. Also Namen, Personen, Gesichter. Musik hat irgendwie, keiner weiß warum, einen anderen Stellenwert. Und es wurde zum Beispiel gezeigt, dass Musik eben aus der Kindheit und aus dem frühen Erwachsenenalter andere Hirnregionen aktiviert als Musik, die wir erst vor kurzem gelernt haben. Und spannenderweise sind diese Gehirnregionen von Alzheimer weniger stark betroffen als andere Regionen für andere Gedächtnisformen. Also das könnte ein Grund sein, dass einfach diese frühen Erinnerungen sehr tief eingraviert sind, vielleicht auch sehr emotional besetzt sind. Und was emotional ist, können wir uns besser merken. Und andererseits, dass auch andere Hirnregionen sind, die eben nicht durch diesen Alzheimer so sehr betroffen sind.
Macht also generell Sinn, früh damit anzufangen, also junge Menschen an die Musik heranzuführen und auf irgendeine Art und Weise dafür zu begeistern. Und es ist wahrscheinlich mindestens genauso wichtig, wie dem Kind beizubringen, also such dir was aus zwischen Tennis, Turnen, Leichtathletik oder Rennradfahren.
Ja, deswegen, wir müssen die Musik in den Schulen halten, Musikunterricht nicht abschaffen, sondern an die Kinder herantragen, weil das, was man in der Schule auch gelernt hat, kann im Erwachsenenalter später auch wirklich substanziell werden. Also man macht die Dinge im Erwachsenenalter, die man als Kind schon mal wenigstens so ein bisschen gemacht hat, ne, wo man anknüpfen kann. Definitiv das machen. Schaden kann es nicht. Natürlich, wenn das Kind jetzt wirklich keine Geige spielen möchte, dann sollte man es auch nicht zwingen.
Du machst Erinnerungen auf, ja. Ich glaube ja, dass es bei mir nicht Geige spielen wollen war, sondern dass es die lauten, schrillen Töne waren, die so nah an meinem Ohr waren. Wahrscheinlich hatte das damit was zu tun, dass mein Hirn immer sagte, das ist mir zu schrill und zu laut. Weil auch heute mag ich eher ruhige, entspannte Stimmen als so einen schreienden, tollen Kinderhaufen. Ja,
ja,
also bin
ja,
ich froh, wenn der wieder runtergeregelt wird. Vielleicht war es ja das.
Das ist durchaus möglich. Also es gibt zum Beispiel auch Studien, die sagen, es hat sogar eine leichte genetische Komponente, welches Instrument man sich aussucht.
Okay, da kommt noch dazu, dass ich eigentlich Klavier spielen wollte und das nicht ging, weil das Klavier nicht in die Bude passte.
Ja.
Und dann musste es diese schreckliche Geige sein. Alle, die Geige spielen, ich habe großen Respekt davor.
Ja, also dann ist man da nochmal extra auf Kontra sozusagen. Nein, aber vielleicht hast du das Piano-Gen dann entsprechend.
Ja. Ich würde ganz gerne noch eine Sache klären, weil du die vorhin so nebenbei angesprochen hast, die Verbindung zwischen Musik machen und Sprache. Und sprechen. Wenn du im Chor singst, ich habe das auch gemacht, kann ich mich an meine Musiklehrerin erinnern, die mit uns wirklich diese Sprechübungen gemacht hat in Gesangsform und ich wirklich nach 5, 6 Jahren Chor das Gefühl hatte, ich spreche auch besser. Was ist da für eine Verbindung? Also inwieweit beeinflusst der Gesang, das Gesangstraining auch das Sprechen?
Naja, beim Gesang hat man ja beim Artikulieren hat man diese 100 verschiedenen Muskelgruppen im Gesicht, in der Atmung, die koordiniert werden müssen. Und vielleicht durch den Gesang wird die Präzision da auch geschärft. Ja, man muss genau diese Spannung halten, um diesen Ton zu treffen. Man muss den Mund so und so formen, um diesen Vokal so auszusingen,
zu finden.
Ja. Und wenn man das beim Singen hört, man auch vielleicht noch ein bisschen genauer zu und kriegt auch genauer dieses Feedback von der Gesangslehrerin entsprechend zurück und schärft damit seine Muskelkoordination entsprechend. Und die wird natürlich vom Gehirn gesteuert. Jeder Muskel hat dort seinen Platz im Gehirn, wie dann diese Patterns sind, diese Hirnaktivierungsmuster.
Hm.
Ja.
Ich sehe jetzt Familien in der Küche das Abendbrot zubereiten, nachdem sie den Podcast gehört haben. Und die reden nicht miteinander, sondern die singen jetzt miteinander. Das könnte ja was bringen.
Das könnte was bringen. Aber reden sollte man auch miteinander, das kann man nicht als Essen.
Professor Daniela Sammler, die uns berichtet über unter anderem dieses tolle Projekt rund um die Noten und Neuronen, Musik für die Gehirngesundheit. Du hast gesagt, das sind 6 Konzerte. Ne? Es wird in Köln eins geben.
Am 10.7. in Köln.
Und die anderen Termine kann man also im Netz nachlesen. Da gibt es Verhandlungen hier und da und dort. Mal gucken, wo welche Location entsteht in der Nation, oder?
Richtig, genau. Ja. Bonn, sind schon zwei geplant. Das ist relativ sicher. Wir
wissen
nicht genau,
das Datum. Von Deutschland, vielleicht auch im Norden oder
genau.
In der Mitte.
Also schauen Sie auf die Seite. Dort wird alles festgehalten stehen.
Sehr gut. Und das erleben wir alles im Wissenschaftsjahr 2026. Du hast erzählt, da wird also viel passieren auf der Bühne.
Genau, unter dem Motto Medizin der Zukunft steht dieses Wissenschaftsjahr 2026 und da passt natürlich Noten und Neuronen, Musik für die Gehirngesundheit mit unserem MRT-Scanner auf der Bühne, mit unseren Publikumsexperimenten wunderbar rein.
Tickets gibt es und ich habe mir sagen lassen, die sind jetzt auch nicht so teuer, als würde man in ein normales klassisches Konzert in die Philharmonie gehen.
Nein, dadurch, dass wir ein Sponsoring haben vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, die dieses Projekt unterstützt, können wir die Tickets entsprechend sehr, sehr, sehr preiswert anbieten.
Hm. All diese Sachen, die wir hier besprechen, die klären wir auch immer in ganz kleinen Filmchen, die wir bei Instagram erstellen. Wenn ihr Lust und Laune habt, folgt uns da einfach auch mal dzne-de. Da erklären wir diese kleinen Phänomene, die wir hier auch im Podcast tiefgründiger noch mit besprechen. Was lernen wir jetzt daraus aus diesem Gespräch, aus dieser Podcast-Folge? Also ich habe gelernt, wir versuchen vielleicht selber Musik zu machen, irgendwie unserem Chor anzumelden, weil da auch die Gemeinschaft ist und wir singen.
Mhm.
Wir könnten versuchen, ein Instrument zu erlernen, ob es jetzt ein Klangholz oder ein Kontrabass ist, ist völlig egal.
Vollkommen egal, ja.
Und ich habe mir gemerkt, wir singen lieber, als dass wir ein Stück Schokolade essen. Hat nämlich dieselbe Wirkung.
Hat dieselbe Wirkung, genau.
Macht nur nicht dick.
Nein, das stimmt, ja. Ja, aber Musik ist eben nicht nur die Freizeitbeschäftigung, sondern es kann tatsächlich Gutes tun. Emotional, kognitiv, sozial.
Daniela, herzlichen Dank. Alles Gute.
Danke, Marco.
Und ihr passt auf euer Gehirn.
90 Milliarden, der Hirn-Podcast mit Marco Schreil. Produziert vom Forschungszentrum DZNE. Weitere Infos zu uns gibt's auf dzne.de. Wollen Sie unsere Forschung unterstützen? Das können Sie über unsere Stiftung tun. Mehr dazu auf dzne-stiftung.de.